You got mail.
An Markus Götz, Partner Risk Advisory. Betreff IT. Wie hältst du's mit der Nachhaltigkeit?
Hey Markus, ich habe mir einige Folgen eurer Podcast-Reihe Refuture Reconomy angehört und als ITlerin bin ich aber auf diese Folge mit dir jetzt ganz besonders gespannt, denn ich weiß natürlich, dass digitale Tools helfen können, die Nachhaltigkeit zu managen, aber was mich dabei besonders interessiert, ist die Frage nach der optimalen State-of-the-Art-IT-Architektur. Also welche neueste Technik ein Global Player wie Deloitte nutzt und wie ihr euch auf einem Markt, der sich ständig verändert, auf dem neuesten Stand bringen könnt. Kannst du mir dazu etwas erzählen? Außerdem habe ich noch eine große Frage, und zwar, kann sich IT eigentlich selbst amortisieren? Also was überwiegt, der negative Impact, den IT-Infrastruktur als CO2-Emittent auf unser Klima hat, oder der positive Impact, den sie für die Nachhaltigkeit leisten kann? Kannst du mir das sagen?
Ja, hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo, Mai, freut mich.
In den letzten Folgen haben wir schon viel darüber gehört, welchen Einfluss neue Entwicklungen und Innovationen auf die Nachhaltigkeit haben können. Jetzt bist du hier als IT-Experte bei mir im Studio. Deswegen an dich die Frage, welche Rolle spielt dieser Bereich im Thema Nachhaltigkeit?
Ja, die IT spielt eine entscheidende Rolle in der Förderung der Nachhaltigkeit in verschiedenen Weisen. Ich glaube, offensichtlich ist es das Thema Ressourcennutzung als einen Punkt. Als zweiten Punkt, Unternehmen nutzen natürlich die IT gerade für das ganze Thema Datenerfassung und Analyse. Ja, also wirklich die Erfassung großer ESG-Daten, um hier wirklich Schlüsse zu ziehen, Entscheidungen zu treffen. Da ist die IT ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Und das dritte Beispiel wäre zum Beispiel nachhaltige Lieferketten. Ja. Also IT-Systeme ermöglichen die Verfolgung und Transparenz von Lieferketten. Ja. Wo kommen Materialien her? Werden gewisse Geschäftspraktiken eingehalten in der Lieferkette? Nur mal ein paar Beispiele, wo man merkt, wie eben IT hier ein ganz wichtiger Unterstützer ist im Bereich der Nachhaltigkeit.
Was für Tools sind denn da besonders wichtig?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Tool-Kategorien. Einerseits die Big Data Analytics-Lösungen, die wirklich zur Verarbeitung von großen Datenmengen Unternehmen verwendet werden, ja, um gewisse Muster und Trends zu erkennen, die wir dann wirklich Umwelteinflüsse haben. Es gibt aber auch eine ganz spezielle neue Art von Nachhaltigkeitsbewertungstools. Diese Tools helfen Unternehmen dabei, wirklich ihre Umweltauswirkungen, soziale Verantwortung adäquat zu messen, ja, und dann auch entsprechend diese ganzen Ergebnisse an die verschiedenen Stakeholder zu reporten. Also ein Beispiel wäre eben auch diese ganzen klassischen Carbon Accounting Lösungen, um eben Emissionen zu messen und dann auch entsprechend zu berichten. Ja. Dritte Art von Tools ist das ganze Thema Energiemanagement-Software. Das ermöglicht eben Unternehmen, Energieverbräuche in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. Denken wir mal an Sachen wie jetzt Smart Buildings oder Smart Cities, wo einfach extrem große Energieverbraucher sind, um einfach die Energie hier bestmöglich zu nutzen. Da gibt es aber auch noch andere Tools, also Sachen wie Internet of Things oder Digital Twins, also neue Technologien, die eben auch unterstützen, überhaupt das mit den Daten zu generieren, um dann eben darauf basierend Analysen zu fahren.
Was sind denn typische ESG-Daten?
Ja, also wenn wir die drei Bereiche durchgehen, also Umweltdaten, ESG-Daten einerseits oder E-Daten, Klassiker, die Kohlendioxid-Emissionen, also CO2-Ausstoß, aber auch Energieverbrauch, Wasserverbrauch, die Quote der Nutzung von erneuerbaren Energien, auch vielleicht gewisse Umweltauswirkungen von Produkten sind klassische Umwelt-Environmental-Daten. Im sozialen Bereich, also die S-Komponente, da geht es um Daten wie Mitarbeiterzufriedenheit, Gesundheit, Sicherheitsdaten, auch so Gemeinwohl, Gemeinwesen, Impact des ganzen Unternehmens, Arbeitsbedingungen, Datenschutz, alle Arten, alle Daten in diese Richtung. Und beim G, Governance, da geht es eher darum, um Unternehmensstruktur, Ethikrichtlinien, Korruptionsbekämpfung, Compliance-Daten, Offenlegungspraktiken von Unternehmen. Das sind alles Datenbeispiele aus diesem Governance-Bereich.
Ist es schwer, diese Daten zu sammeln?
Ja, das ist eine der Hauptherausforderungen, was die Unternehmen gerade haben. Es gibt da verschiedene, sagen wir so, Herausforderungen. Eine ist ganz bestimmt das Thema Datenverfügbarkeit, Datenqualität. Ja, und die haben im Moment wirklich Schwierigkeiten, hochwertige und zuverlässige ESG-Daten zu beschaffen. Insbesondere dann, wenn sie von außen kommen, ja, von Dritten. Also wirklich Beispiel, sagen wir, von Daten aus der Lieferkette, von Zulieferern aus anderen Ländern oder wenn ich dann sozusagen Daten brauche von meinem zweiten, dritten Lieferkette hinter meinem Hauptlieferanten, da wird es schon sehr, sehr schwer, die Daten vollständig zu bekommen, nicht veraltet. Ja, das sind wirklich Herausforderungen. Andere Herausforderung ist das ganze Thema eben Standardisierung und Vergleichbarkeit von Daten. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt Emissionsdaten habe von zwei Unternehmen, eins irgendwie aus Japan, eins aus USA, und da muss es nicht unbedingt sein, dass die CO2-Werte, die die Unternehmen melden, unbedingt vergleichbar sind. Und das ist eben in anderen Bereichen auch noch so, dass teilweise noch nicht überall die Standards global definiert sind, um die ESG-Daten zwischen Unternehmen immer vergleichbar zu haben. Und so der dritte Herausforderungsbereich ist das ganze Thema mit Datenschutz und Compliance, also gerade so, wenn ich eher die sozialen Daten sammle, also mitarbeiterbezogenen Themen, gibt es ja schon auch nochmal komplexe rechtliche und operationale Herausforderungen, ja, wenn ich diese Daten aus verschiedenen Ländern heraus sammeln muss. Ja. Und wir merken einfach, dass das Unternehmen gerade extrem viel Zeit und Ressourcen braucht, diese Datenprobleme zu lösen, ja, um wirklich aussagekräftige ESG-Berichte am Ende des Tages zu erstellen. Aber es ist natürlich entscheidend, dass Unternehmen gerade jetzt sich darauf fokussieren, sozusagen ihre Datengrundlage in Ordnung zu bekommen. Und das ist auch ein Bereich, in dem wir als Deloitte gerade unser Unternehmen sehr, sehr viel beraten.
Also es klingt auf jeden Fall total komplex. Die Voraussetzungen haben sich da auch total geändert, könnte ich mir vorstellen. Also wenn du jetzt deinen Job vor 10 Jahren dir anschaust und den Job von heute, da hast du wahrscheinlich mit ganz anderen Datenmengen zu tun. Wie reagiert ihr denn mit euren Beratungsangeboten bei Deloitte auf diese neuen Voraussetzungen?
Ja, da hat sich bei uns in den letzten Jahren einiges getan. Also wir beraten und nehmen ja schon seit über 20 Jahren im Bereich ESG, aber das ganze Thema, wie kann ich Daten sinnvoll nutzen, wie kann ich die neuen Technologien, ich habe es ja schon gesagt mit Big Data, aber jetzt auch ein ganz großes Thema Künstliche Intelligenz nutzen, haben wir jetzt in den letzten Jahren auch ganz neue Beratungsangebote entwickelt, ja, so speziell auch für den IT-Leiter. Also zum Beispiel, wir führen für Unternehmen so Digital Maturity Assessments durch und bewerten quasi, wie reif ist eigentlich die IT-Landschaft heute, um bestimmte ESG-Anforderungen abzudecken. Ja, wir beraten Kunden im ganzen Bereich, was ich gerade angesprochen habe, ESG-Datenmanagement, wie gehe ich sowas an, wie kann ich ESG-Daten in die Gesamtdatenstruktur des Unternehmens einbetten, wie unterstützt Unternehmen bei der Auswahl der richtigen ESG-IT-Lösung für gewisse Bereiche. Und was auch immer mehr kommt, unterstützen wir im ganzen Bereich, in dem das Green IT. Also wie kann ich auch als Unternehmen meine eigene IT-Umgebung dekarbonisieren, weil natürlich die IT an sich auch ein Riesenemittent ist. Und da ist eben auch noch einiges zu tun. Ja. Und sagen wir so, neben diesen klassischen Beratungsprodukten bauen wir jetzt auch nochmal sehr starke Kompetenzen auf, rund um die Lösung unserer großen Softwarepartner, damit diese Lösungen eben auch auf Kunden angepasst werden müssen. Sprich, da haben wir auch sozusagen neue Teams jetzt, die sich wirklich hier drum kümmern über Reporting-Lösungen, Lösungen zum Thema Circle Economy, Carbon Accounting, damit sie das eben auch korrekt verstehen und unsere Kunden entsprechend umfassend zu diesen neuen Softwareprodukten beraten können.
Kannst du mal kurz erklären, wie sich dein Job und auch der Job deiner Kollegen und Kolleginnen dadurch ganz konkret ändert?
Ja, also der Job ändert sich eben dahingehend, dass wir verschiedene Dimensionen mehr zusammenbringen müssen. Also wir merken halt immer mehr, dass jeder klassische Nachhaltigkeitsberaterin noch mehr sich dem digitalen Datenthema annähern muss und also ein bisschen auch die Angst verlieren, auch da mit dem Kunden drüber zu reden. Und wir merken aber auch, dass die klassische IT-Beraterin sich auch immer mehr mit dem Thema ESG beschäftigt. berücksichtigen muss. Ja, und es ist auch so ein bisschen meine Rolle, mit bei den Leuten so ein bisschen als Brückenbauer zu fungieren, um diese beiden Welten zusammenbekommen, dass wir eben auch beide Seiten, also tiefe ESG-Kompetenz und tiefe IT-Kompetenz bei unseren Kunden entsprechend vertreten. Wir haben das bei Deloitte geregelt. Wir haben mit sowas aufgebaut wie ein ESG Tech Hub, wo wir eben in einem zentralen Team genau dieses Bindeglied herstellen zwischen unserer ESG-Expertise und unserer Technologie-Expertise, um wirklich die Kunden zum Thema ESG-Technologie Ende zu Ende beraten zu können.
Nachhaltigkeit kann ja auch ein Geschäftsmodell sein. Ich habe gehört, es gibt schon einige neue Startups, die ihre Geschäftsmodelle rund um Nachhaltigkeit und Daten aufgebaut haben.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also das ist ein extrem lebhafter Technologiemarkt und ich bin jetzt auch schon länger in diesem Bereich tätig, aber es sind extrem viele Startups in dem Umfeld, es ist extrem viel Investorengeld im System, um hier wirklich innovative Lösungen zu entwickeln im Bereich der Nachhaltigkeit. Die Klassiker sind natürlich so Carbon Accounting, aber jetzt wirklich auch Richtung Biodiversität, ganze Lieferkettentransparenz, jetzt auch immer mehr in Richtung Zirkularität, Product Passport und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele neue Unternehmen. Natürlich arbeitet Lloyd mit vielen dieser zusammen. Wir haben einerseits natürlich unsere großen Allianzpartner, kann ich hier mal nennen, eine Salesforce, eine SAP, eine AWS, Amazon, eine ServiceNow, eine Google, mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen und jetzt eben die Partnerschaft um die Dimension ESG erweitern. Aber eben auch kleinere wie eine Crinomy, wie eine Circolor, eine Persephone und noch viele, viele mehr, die wir eben jetzt auch eben entsprechend als Partner entwickeln, um gewisse vielleicht Lücken zu schließen, die Großen noch nicht abdecken, aber auch die Innovationskraft dieser kleinen Player für uns mit zu nutzen.
Ich würde an dieser Stelle gerne mal zur Gretchenfrage kommen. Die Folge heißt ja auch IT, wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit? Dieser Titel soll auch darauf anspielen, dass digitale Tools zwar helfen, die Nachhaltigkeit zu managen, gleichzeitig aber ja auch die digitale Infrastruktur immense Energiemengen verbraucht. Also sie machen, glaube ich, 4% der globalen CO2-Emissionen aus. Das ist ja ein nicht unwesentlicher Anteil. Wie kann man mit diesem Widerspruch umgehen? Einerseits die Welt retten zu können mit IT, andererseits auch so ein großer Emittent zu sein.
Ja, also das ist richtig. Die IT ist signifikanter Contributor und steigt auch stetig. Und damit stört sie, ist ein gewisser Widerspruch da. Aber denk mal, also der positive Effekt ist eben, und das haben wir in diesem Gespräch letzten paar Minuten ein bisschen ausgearbeitet, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie die IT wirklich hilft, nachhaltige Geschäftspraktiken zu etablieren. Ja? Und das ist sozusagen mal ein positiver Effekt. Und da gibt es viele, viele und noch weitere zu entdeckende Use Cases, die ohne IT natürlich nicht möglich sind. Aber natürlich gibt es auch die Kehrseite. Also gerade schon allein Herstellung von IT-Equipment, Elektronik mit E-Waste, Umweltauswirkungen, das darf man dann nicht verschweigen. Ja, also mit giftigen Chemikalien, Elektronikkomponenten. Man darf auch nicht verschweigen, dass natürlich die IT extremst hohe Energieverbrauche hat in Rechenzentren. Klar, wenn die mit Grünstrom betrieben werden, ist es eine Geschichte, aber so ist es also nicht global gegeben. Und aber auch die ganze, sagen wir so, Vorprodukte, also Produktion von IT, Rechner und so weiter mit Abbau von Zellen in Erden, da gibt es ja auch genug Berichte über gewisse Abbaupraktiken. Also da gibt es auch schon eine große Kehrseite. Aber insgesamt aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile eindeutig, ja, wenn man die IT klug einsetzt, um nachhaltige Praktiken zu fördern. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt auch wieder zum Thema Green IT zurück eben versucht, auch Rechenleistungen in die Cloud zu verlagern, ja, weil eben die Cloud-Anbieter zu großen Teil mittlerweile alles mit Grünstrom betreiben. Man kann auch über das Thema Green Coding nachdenken, also für die neue Programme auch entsprechend aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten vielleicht neu gestalten. Und wenn man alle diese Themen beherzigt, aus meiner Sicht ist da auf jeden Fall das Pro für IT ganz klar in Übergewicht. Und natürlich ist es schon so, dass heute noch viele Applikationen und Aktivitäten, sogenannte On-Premise, in alten Rechenzentren der Unternehmen abgewickelt werden und jetzt eben hier durch das attraktive Angebot der Cloud-Anbieter hier sehr viel Rechenleistung in die Cloud gehoben wird und natürlich die Cloud-Anbieter zum größten Teil grüne Rechenzentren betreiben und damit natürlich auch direkt der Carbon Footprint für diese Unternehmen verringert wird.
Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Amortisiert sich das? Also ist der Nutzen der digitalen Tools höher oder sind die Kosten höher für unsere Gesellschaft?
Also meine Einschätzung ist eindeutig, dass sich das langfristig amortisieren wird. Natürlich geht es immer darum, eine Kosten-Nutzen-Abwägung durchzuführen oder Analyse durchzuführen. Es kommt immer auf die Art der Implementierung, was für ein IT-System implementiere ich, in welcher Branche, welche Nachhaltigkeitsziele verfolge ich auch als Unternehmen. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die man natürlich bei jeder IT-Investition, egal ob es jetzt ESGs oder andere, abwägen muss. Aber was wir bisher im Markt sehen, überwiegen hier noch ganz klar die Vorteile der langfristigen Nutzung der IT und der Vor- und Nachhaltigkeit verglichen zu den Kosten, die am Anfang entstehen.
Im Digitalen überholen sich Innovationen ja eigentlich förmlich immer selbst. Da gibt es ständig was Neues. Wie bildest du dich denn in deinem Job weiter? Und welche Entwicklungen findest du im Moment gerade besonders vielversprechend?
Ja, also in meinem Job, was natürlich so ein bisschen ein Privileg ist, dass wir als die Leute auch mit sehr vielen großen Research-Firmen zusammenarbeiten. Das heißt, wir machen ja auch wirklich regelmäßige Briefings für unser Team global von den ganzen, sagen wir so, Technologieanalysten, um da wirklich auch Trends sofort zu bekommen. Ich selber halte auch engen Kontakt mit vielen Technologieunternehmen. Also ich rede mindestens einmal pro Woche mit einem ESG-Unternehmen oder Startup und da bekommt man ja auch sehr viel mit aus dem Ökosystem, was passiert. Und hilfreich sind auch immer Konferenzen, Messen. Es gibt jetzt auch hier ganz spezifische Konferenzen, Beispiel bekannt ist wahrscheinlich das Green Tech Festival in Berlin oder Digital Green Tech dieses Jahr, glaube ich, im Oktober in Karlsruhe. Und da gibt es eben damit auch spezielle Konferenzen, die wirklich an der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und IT stattfinden. Was ist vielversprechend in dem Umfeld? Also wir sehen natürlich schon, dass dieses ganze Thema Sustainability und Nachhaltigkeit jetzt immer mehr in den Kern der unternehmerischen Prozesse vorrückt, ja, und dass wirklich sämtliche unternehmerische Abläufe jetzt von mehreren Seiten beleuchtet werden. Da sehen wir einen ganz klaren Trend, dass das immer wichtiger wird für Unternehmen, hier wirklich auch sozusagen grün zu agieren. Und natürlich vielversprechend aus meiner Sicht ist jetzt Einsatz von KI. Jetzt haben wir gerade den großen, sagen wir so, Gen-AI-Hype, der startet. Und ich glaube, das ist erst sozusagen die Oberfläche von den Möglichkeiten an AI-Lösungen, KI-Lösungen, die hier in vielen Bereichen, Dimensionen helfen. Also auch wir aus Deloitte machen hier Beispiele, Vorhersagen von Buschbränden mit KI-Möglichkeiten. Ganze Thema Ressourcennutzung haben wir schon angesprochen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wo, glaube ich, die KI wirklich für Durchbrüche hoffentlich sorgt im Menschen dieser Bereiche. Wichtig ist aber auch nochmal zu erwähnen, dass natürlich auch andere technologische Lösungen wichtig sind, um die gewisse Technologielücke zu schließen, die viele Unternehmen im Moment noch sehen. Es ist ja im Moment so, dass, wenn ich über Dekarbonisierungsmaßnahmen nachdenke, die nächsten 10 bis 15 Jahre relativ gut vorhersehbar sind mit den Technologien, die ich heute zur Verfügung habe. Aber was eben danach kommt, da gibt es so viel Unsicherheiten. Da bieten wir als Leuten einen Service an, der nennt sich Green Space. Und GreenSpace hilft genau eben Unternehmen, diesen Horizont zu beobachten. Was tut sich denn im Bereich der Bautechnologien, im Bereich Carbon Management, im Bereich Transportwesen, im Bereich grüne Energie? Was sind neue Technologiearten, die entstehen? Was sind vielversprechende neue Startups, die entstehen? Um wirklich hier als Unternehmen früh dabei zu sein, um diese Technologieinnovationen zu nutzen, um die eigene unternehmische Dekarbonisierung voranzutreiben.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
You got mail. Hey Markus, danke für deine Erklärungen. Ich habe auch großes Vertrauen in die Möglichkeiten der Digitalisierung und bin deswegen besonders froh zu hören, dass auch du so hoffnungsvoll bist. Gleichzeitig danke ich dir auch für deine ehrlichen Antworten, denn ich hadere auch immer selbst damit, dass der Energieverbrauch für die Produktion, die Instandhaltung ja und für den Betrieb von IT-Lösungen so hoch ist. Mir beschert das schon die ein oder andere unruhige Nacht, ehrlich gesagt. Übrigens halten mich auch nachhaltige IT-Lösungen und grüne IT-Startup-Ideen wach, aber das ist eine ganz andere Sache. Vielleicht können wir ja darüber bei Gelegenheit mal gemeinsam fachsimpeln.
Das war eine neue Folge von Refuture Re-Economy. In dieser Staffel geht es ganz um das Thema Nachhaltigkeit und darum, wie man mit dem richtigen Job einen wirklichen Impact in diesem Feld leisten kann. Beispielsweise bei Deloitte, wo man wirklich etwas verändern kann, indem man Unternehmen hilft, die neuen Nachhaltigkeitsregularien umzusetzen. Oder Strategien für nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln. Oder sie in Sachen Finanzen oder Steuern berät. Neugierig geworden? Deloitte bietet fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten. Das reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg. Schaut doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com. In der nächsten Folge geht es dann um Zero Grading und um die Frage, wie man Unternehmen wirklich auf Zero Emissionen bringen kann. Ich frage mich, geht das auch bei energieintensiven Wirtschaftsformen wie etwa der Stahlindustrie? Und wie lange dauert das? Laura Heusch von Deloitte weiß die Antworten. Schaltet also wieder ein zu einer neuen Folge Refuture, Re-Economy. Überall, wo es Podcasts gibt.